Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das ist die erste Folge des neuen Jahres 2020 im Uncovered Podcast und ich bin noch im Urlaub und ich mache an einem Ort Urlaub, an dem ich schon sehr häufig war, nämlich in Thailand auf einer kleinen Insel im Südwesten des Landes. Und da ich schon sehr oft auf dieser Insel war, lernt man natürlich auch Leute kennen. Und mir gegenüber sitzt gerade eine dieser Personen, die ich kennengelernt habe. Es handelt sich hierbei um Anita. Sie kommt aus Deutschland. Sie hat sich so ein bisschen diesen Lebenstraum erfüllt. Dazu kommen wir aber gleich, was genau das ist. Ich möchte mich, bevor dieser Podcast beginnt, beschreiben, wo ich bin. Ich sitze im Traum meiner eigenen Kindheit im Prinzip, nämlich in einem Baumhaus. Und zwar in einer alten Cashew-Kernplantage, ist das richtig?
Na, halb. Also es ist eigentlich ein Dschungel, wo die gemeint haben, die bauen ein paar Cashew-Bäume an.
Ja.
Aber die haben sie nie wirklich betrieben.
Also wir sind im Dschungel. Ich drehe meinen Kopf jetzt mal so ein bisschen nach da und ich sehe die berühmte Pangar-Bucht, dieses berühmte Welt-Natur-Kulturerbe, dieses, was glaube ich die meisten aus dem Film The Beach auch kennen, diese spitzen, karstigen Felsen, die im Meer sind, lauter kleine Inseln. Man guckt aufs Meer, es ist sehr idyllisch. Was man wahrscheinlich ein bisschen hören kann, ist das Plätschern im Hintergrund eines Swimmingpools, den es hier auch gibt in dieser Anlage.
Genau.
Die nämlich ökologisch sehr freundlich in diesen Urwald reingebaut wurde, nämlich kaum Elektrizität. Mittlerweile gibt es eine Steckdose, Solarzellen,
genau.
Kein Warmwasser.
Genau, kein
trotzdem nicht günstig, man muss es auch gleich
trotzdem
mal sagen.
Nicht günstig.
Aber es ist sehr schön, weil man schläft im Prinzip in ganz großen Baumhäusern, mitten im Wipfel eines Baums, guckt jeden Morgen auf diese Bucht und findet es toll.
Ohne Wände, ohne Fenster, ohne alles, ganz offen.
Und du hast das gemacht. Mhm. Das ist dein Baby im Prinzip, dieses Ding.
Stimmt.
Wann warst du denn zum allerersten Mal in Thailand? Damit du, ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, hier in Thailand auf so einer Insel sowas aufzumachen. Also wann war dein erstes Mal in Thailand?
Mein erstes Mal in Thailand war vor jetzt circa 15 Jahren. Das war 2005. Nee, 2004.
Ha! Also vor 16 Jahren.
Genau. Das war nach meinem ersten Studium. Und da habe ich eine Stelle gesucht im Hotel und bin hierher gelandet auf Koh Yanoi, direkt auch hier auf der Insel. Ganz zufällig Anzeige gesehen, beworben, 2 Stunden später Skype-Interview und 2 Tage später war ich da.
Okay.
Und eigentlich für 6 Monate und dann haben wir das verlängert auf 2 Jahre und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, nochmal studiert und bin wieder zurückgekommen 2012.
Ja.
Genau.
Und was war, also um dich mal noch mal ein bisschen mit dem Zuhörer und der Zuhörerin genau zu beschreiben, also du bist 38, 39?
37.
37, hast studiert Tourismus oder?
Hotel und Tourismus, ja, Betriebswirtschaftslehre und mein 2. Studium war Maschinenbau.
Maschinenbau?
Ja.
Also was Sicheres, falls irgendwer, ich meine, Maschinen braucht man immer.
Ja.
Okay, hast beide abgeschlossen?
Beide abgeschlossen, genau.
Okay.
Also erst BWL und dann eben, als ich hier war, kam so Stipendiumsoption auf für Maschinenbaustudium. Deswegen bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gegangen, dann studiert und gearbeitet in den USA und dann wieder zurück hier nach Thailand.
Okay.
Was auch gut war, finde ich, in Hotelbau. Brauchst du beides, ne?
Ja, stimmt, das stimmt allerdings. Dann hast du wahrscheinlich, lustigerweise, weil ich war 2005 das allererste Mal auf dieser Insel, die ist schon auch noch mal sehr besonders im Vergleich zum Rest. Also Phuket ist in der Nähe, finde ich persönlich eine Katastrophe.
Ja.
Nicht aushaltbar. In der Nähe ist Koh Phi Phi, diese berühmte Insel mit diesem schmalen Strand in der Mitte und sehr vielen Geschlechtskrankheiten auf dem einen Strand und sehr viele Rentner auf dem anderen Strand.
Genau.
Auch das finde ich unerträglich. Was findest du, ist das Besondere an dieser Insel?
Das Besondere an dieser Insel ist, dass wir so eine ganz kleine eigene Kultur haben. Und das kommt daher, dass die Leute, die hier leben, die sind ursprünglich aus einer südthailändischen Provinz an der Grenze zu Malaysia. Und es waren damals, wie heißt das auf Deutsch? Refugees?
Flüchtlinge.
Flüchtlinge, genau. Das waren Flüchtlinge, die sind mit dem Boot hier hochgefahren. Und haben sich niedergelassen auf unserer Nachbarinsel Koh Yao Yai. Das ist 10 Minuten mit dem Boot entfernt. Ist eine andere Provinz, die sich dort niedergelassen hat. Und die haben sich hier ihre eigene Kultur entwickelt. Also sie haben sehr viel Thai-Mentalität, aber es ist eine fast 100%ige muslimische Insel in Thailand, was sehr witzig ist für viele Leute. Und sie haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Eine sehr starke Kultur, sehr konservativ, aber trotzdem sehr offen. Durch die Thai-Mentalität. Und alle leben hier so im Einklang mit der Natur. Und das ist ganz wichtig für die. Deswegen gibt es hier auch nicht diese großen Hotelbauten, wie man die in Phuket oder sowas findet, weil die einheimischen Menschen das ein bisschen reduzieren möchten.
Es ist ja auch im Vergleich zu anderen Orten dann relativ teuer auch. Also es ist keine günstige Insel.
Das stimmt.
Wenn ich in Deutschland gefragt werde, so warum ich hier auf diese Insel immer fahre, sage ich, es gibt hier nur bekackte Strände. Und,
das stimmt. Also, das ist unser Vorurteil, bekackte Strände. Das ist tatsächlich so.
Es kommen dadurch relativ wenig Touristen einfach. Aber es gibt natürlich auch Strände, an denen man baden kann. Aber eben der größte Vorteil ist, du hast eben dieses, was du beschrieben hast, mit dieser eigenen Mentalität und dieser eigenen Kultur hier.
Genau.
Das ist so, die Insel existiert nicht ausschließlich nur für Touristen, wie Koh Phi Phi zum Beispiel.
Genau, also die Insel lebt tatsächlich von dem, was sie produziert. Tourismus ist eher so ein Nebeneinkommen, wird aber jetzt gerade mehr und mehr zum Haupteinkommen.
Ja.
Vor allen Dingen, weil zum Beispiel der Kautschukpreis gesunken ist und die Meere ein bisschen überfischt werden. Das heißt, Fischerei und Kautschuk macht jetzt gerade nicht mehr so viel Einkommen. Das heißt, das geht jetzt mehr und mehr in Tourismus. Und das kannst du selber auch sehen, was hier passiert ist in den letzten 15 Jahren.
Ja, 15 Jahre komme ich auf diese Insel.
Ja, Wahnsinn. Was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Also vor 15 Jahren gab es an den meisten Orten noch keine zementierte Straße, richtig? Wir hatten kein Telefon, kein Internet. An vielen Orten auch kein Strom. Dann kam der Tourismus ein bisschen. Gott sei Dank ist unsere Insel sehr ausgelegt auf nachhaltigen Tourismus. Früher, jetzt nicht mehr ganz so, aber früher war es sehr. Dadurch haben wir nicht überbaut. Und dadurch sind wir auch sehr teuer geworden, schätze ich. Dinge, die gebracht werden müssen vom Festland, kommen alle mit dem Boot. Insbesondere Alkohol ist dann ein bisschen schwierig, weil viele Bootbetreiber eben Moslems sind. Die sagen, ich nehme den Alkohol nicht mit.
Aber allerdings trinkst du gerade ein Bier.
Ja, ich trinke gerade ein Bier.
Das heißt, also es gibt Alkohol auf der Insel.
Es gibt Alkohol. Ja. Aber Alkohol ist relativ teuer hier. Also es kostet ungefähr das Doppelte wie vom Festland, würde ich sagen.
Ja.
Was einfach schwierig ist, den hierher zu bekommen. Weil viele Bootbetreiber sagen, nee, mache ich nicht.
Ja.
Warum wir sonst noch so teuer sind, ich weiß gar nicht.
Ich glaube einfach durch dieses Inselding ist es einfach alles. Ist ja egal, ob du auf Amrum oder Hiddensee oder auf Koh Phi Urlaub machst. Es ist ja einfach allein durch den Inselgrund teurer.
Würde ich so nicht sagen, weil wenn du jetzt an unsere Nachbarinsel schaust, da haben wir zum Beispiel 5-Sterne-Hotels, die haben Zimmerpreise, das sind vielleicht ein Drittel von unserem.
Ja.
Und das sind High-End 5-Sterne-Hotels und Poolvillen und so weiter. Also dort ist es günstiger als bei uns.
Dann ist es, glaube ich, weil hier alle eitel und arrogant sind und sagen, wir können es uns leisten, die Leute kommen sowieso her.
Vielleicht.
Ja, ich glaube, das könnte der Hauptgrund sein. Lustigerweise ist der Grund, warum ich im Übrigen diese Insel 2005 entdeckt habe, ist, weil ich mit meiner damaligen Freundin und mit meinem damaligen besten Freund und seiner Freundin, wir sind fast ersoffen im Indischen Ozean. Wir waren auf dem Weg nach Koh Surin.
Mhm.
Und auf Hälfte der Strecke zurück ist unser Speedboot kaputt gegangen.
Scheiße.
Und fing an zu sinken. Also sank, es war dann weg. Und nur durch einen glücklichen Zufall kam ein Katamaran vorbei, auf den unsere 30 Leute, die wir auf diesem Speedboot waren, raufgepasst haben. Also wirklich, in dem Moment, wo ich auf den Katamaran raufgesprungen bin, stand das Wasser im Boot. 20 Minuten später war das Boot weg. Also wenn dieser Katamaran nicht gekommen wäre, wären wir ertrunken einfach. Weil das sind ja diese bekannten Thailand-Geschichten, Speedboote, Drama, gefährlich und nicht gut gewartet. Und das Interessante war, mein bester Freund hat sich dabei die Bandscheibe rausgeruppt, weil der dann irgendwie noch so Gepäck gefangen hat und hochgeworfen hat. Natürlich, Regel Nummer 1, nimm so viel Gepäck wie möglich im Notfall immer mit. Also,
ist aber so.
Wir machen aber alle.
Ich mache das auch, wenn ich eine Turbulenz habe im Flugzeug. Das Erste, was ich packe, ist meine Taschen festhalten.
Ja, und weil du die Tasche greifst, verbrennt jemand hinten. Aber tatsächlich so ein bisschen auf dem Boot war es auch so. Alle haben so ihre Taschen angefangen zu nehmen, als dann das Wasser im Boot stand. Und danach waren wir tatsächlich, das war am 31. Dezember 2005, also Silvesternacht. Und da habe ich mich auch damals mit meiner Freundin zum allerersten Mal gestritten, weil ich mich nicht gekümmert habe um sie. Und sie meinte, kümmere dich doch endlich mal hier auf dem Boot um mich. Und ich sagte daraufhin zu ihr, ich bin auch noch nicht mit dem Boot untergegangen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wir waren eben ganz fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendeine Insel finden, die total so abseits allen touristischen Dingen ist. Wir wollen einfach uns nur ausruhen, jetzt nochmal 4-5 Tage. Und dann gab es damals diesen Lonely Planet Thailand Beaches and Islands. Und da war das drin so als, kleine Insel, kann man nichts tun, nur hinfahren, wenn ihr wirklich nichts vorhabt. So ein ganz kleiner Absatz. Und da sind wir hergekommen und haben dann eben auch so lustige Menschen wie Mr. Bean kennengelernt. Ein fröhlicher Mensch, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der sehr verrückte Dinge mit mir schon gemacht hat, von eben Insekten sammeln im Urwald und mir auch die lokalen Alkoholiker, die Muslime zu sich nehmen, mir vorgeführt hat. Und da habe ich mich auch in diese Insel eben verliebt. In dieses bisschen zu teuer, ein bisschen auch arrogant, so, aber cool, auf eine gute Art.
Cool.
Also die es gibt ja Menschen, zum Beispiel, wenn Menschen arrogant sind und sie haben keinen Grund dazu, dann nervt es. Aber wenn Menschen arrogant sind und sie haben allen Grund dazu, dann ist es ziemlich cool. Und so ist ein bisschen diese Insel auch.
Vielleicht auch, weil die Leute hier eine richtig krasse Lebensfreude haben, auch wenn sie sich abackern. Also jeder arbeitet hier wirklich, also stehen alle um 4 Uhr auf, arbeiten den ganzen Tag. Aber schaut immer so aus, als würden sie nichts machen. Arbeiten aber trotzdem viel, aber jeder hat so eine richtig krasse Lebensfreude.
Ja.
Richtig?
Ja.
Das steckt an irgendwie.
Aber wir wollten ja auch, du bist ja so der Stellvertreter für den Lebenstraum. Dieses, also du bist jetzt hier in diesem Paradies.
Ja.
Also war das für dich von Anfang an klar, ich möchte so einen anderen Lebenslauf haben? Ich meine, du hättest auch in Berlin im Adlon arbeiten können als, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der oberste Mensch in einem Hotel heißt. Hotelchef?
Hoteldirektor?
Hoteldirektor. Also du hättest ja auch so eine traditionelle Hotelkarriere machen können.
War
und gleichzeitig Panzer bauen als Maschinenbauer. Nee,
war nie mein Ding. Also ganz ehrlich, also das Hotelstudium, das war so eine Zwischenlösung, weil ursprünglich wollte ich in Steuern gehen.
Hochspannend.
Hochspannend, ne? Total hochspannend. Nee, ich bin nicht so gut mit Menschen. Also ich hasse, mit Menschen zu sprechen. Aha. Nee, deswegen war Hotel nie was für mich eigentlich. Aber so wie das Leben so läuft, habe ich damals in der Bar gearbeitet. Es war Hotelbar, es war ein richtig cooles Ding. Und ich wollte da nicht umziehen für mein Studium. Und mein Hotelchef hat gesagt, studier doch bei uns, mach so ein duales Studium, mach's doch bei uns. Ich so, okay, mach ich. Hotel war aber nie so meins.
Ja, wo war das?
Das war in Pfullendorf.
Kenne ich nicht.
Süddeutschland.
Okay. Also bei Hannover.
Richtig. ja, so, nee, war nie mein Ding, aber habe ich dann gemacht. Hat auch ganz gut gepasst. Ich musste nicht wegziehen. Das Geld hat gepasst. Trinkgeld war super. Jeden Abend 200 Euro Trinkgeld gehabt, war super. So als Student.
Ja.
Richtig gut. Meine Uni war nur 50 Minuten entfernt ungefähr. Das heißt, du konntest dann auch zum Studieren gehen. War alles prima. Und dann habe ich eben damals gesagt, nach dem Abschluss, okay, ich mache noch ein Hotel, einfach um ein anderes Hotel zu sehen. Bin dann hier nach Thailand gegangen und habe gesagt, es reicht. Deswegen Maschinenbau.
Ja. Was war da so schrecklich dran?
Hotel?
Ja, also in Thailand, dass du dann gesagt hast, ich mache Maschinenbau?
Nee, es war super. Also
okay.
Das Hotel war toll, die Insel war super, aber du arbeitest halt ständig. Und ich habe damals auch on-premise gewohnt, das heißt, ich war da. Immer ein Problem hast, die Gäste kommen. Das Schöne am Hotel allerdings ist, jedes Mal, wenn die Gäste bei dir sind, du siehst direkt, was du Gutes für sie tust.
Ja.
Also du kreierst wirklich einen guten Wert für die. Was ich dann später, als ich dann Maschinenbau studiert habe und dann arbeitest für eine große Firma, du machst viel Geld für deine Kunden und alles, aber du machst nur Geld, Geld, Geld und du kreierst keinen Wert. Deswegen bin ich dann danach noch wieder hierher zum Urlaub machen für eigentlich 3 Monate, was ich dann auf ein Jahr verlängert habe und danach gesagt habe, okay, ich baue ein Hotel. Und jetzt kommen wir zum Traum. Traum war nicht, ein Hotel zu bauen, sondern ein Traum war, einen Ort zu kreieren, der Koh Yao ist. Weil ich gesehen habe, wie sich die Insel hier verändert hat durch den Tourismus.
Ja.
Und was die Touristen hierher bringen und wie sich die Touristen verändern. Und auch manche Einheimische. Und der Traum war eigentlich, eine Oase zu gründen. Das ist ein komisches Wort, ne?
Nö, ist okay. Du darfst gleich weiterziehen. Ich unterbreche dich kurz, um dem Hörer das zu vermitteln, dass es sich dabei tatsächlich hier um eine Oase handelt. Also der Weg hierher ist sehr beschwerlich.
Mhm.
Ich würde sagen, ich bin ein gewiefter Mopedfahrer. Musst du trotzdem auf dem Weg hierher absteigen, weil es hoch und runter geht. Und du kommst dann, fährst durch wirklich Wald und auch durch Kautschukplantagen und kommst dann mitten im Wald stehen eben diese Häuser hier plötzlich, die nicht irgendwie so bungalows sind, sondern wirklich so, sie fügen sich in die Natur ein. Also du hast diese traditionelle thailändische Bauweise, du hast diese Bananenblätter, sind das?
Nee, das ist Nipperpalme.
Ach so, heißt Nipper. Das. Ist eine Nipperpalme? Also wahrscheinlich bei vielen Großmüttern stehen die im Wohnzimmer.
Die stehen hier vorne am Strand.
Und stehen am Strand. Also du hast diese, sieht halt aus, wie man sich das in einer guten Folge Traumschiff Thailand vorstellt.
Mhm.
So. Wer mich kennt, weiß, das ist ein Kompliment. Und es ist eine echte Oase. Es ist auch ruhig, also man hört jetzt zwar gerade ein Flugzeug, aber es gibt keinen Durchgangsverkehr, es gibt keine Menschen, die sich hierhin verirren, außer sie wollen Abendbrot essen hier. Es ist wirklich zauberhaft. was du hier geschaffen hast. Also das muss man, also es ist so wie so ein, auch so ein bisschen wie so ein Abenteuerspielplatz.
Das stimmt.
So eine Brücke durch einen Baum und dann kann man irgendwo hoch und runter und dann hast du diesen wirklich imposanten, kleinen, aber imposant platzierten Pool und es ist schön.
Danke.
Also ich muss es nochmal so lobend erwähnen.
Hast du gesagt, dass du bei uns schon geschlafen hast eigentlich?
Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe hier auch schon mal geschlafen. Das war allerdings eine sehr interessante Erfahrung, weil man doch durch das, man muss sich bewusst sein, dass man wirklich sehr in der Natur ist, was dazu führt, dass man es okay finden muss. Wenn, wie heißen die? Feldratten? Feldmäuse?
Feldmäuse.
Feldmäuse.
Wir nennen es essbare Mäuse.
Essbare Mäuse. Wir haben sie nicht gegessen, aber sie waren da. Und, aber es war kein Problem dargestellt. Es war einfach nur manchmal, wenn die so nagen, kann das schon sehr laut nagen. Das ist so ein bisschen wie Fingernagel über Tafel. So, also ich kriege davon eine Gänsehaut, von diesem Nagelgeräusch.
Ich auch, ich hasse es. Das geht ganz tief in meine Knochen.
Genau.
Aber, ich meine, wenn es regnet oder so, brauchen die auch Schutz. Das heißt, sie gehen halt unter das Dach oder in unseren Bambus.
Ja, ich habe dann einfach so, weißt du, so 50 Mäuse am Arm gehabt, habe sie so zugedeckt.
Das stimmt. Nein, das stimmt. Nicht. Aber ich erinnere mich, glaube ich, damals gesprochen, was kann man denn machen, um die wegzutun? Und da haben wir über Chiliöl und sowas gesprochen.
Das kann durchaus sein,
das war deine Idee.
Ich hätte sie dann in der Nacht 8 hätte ich sie gerne einfach abgeknallt, weil ich einfach mal durchschlafen wollte und mich nicht vom Nagen wecken lassen wollte. Aber das macht dann nichts, weil es gehört einfach dazu. Also ich habe ja, wenn man in der Natur schläft, gehört eben Naturnervigkeiten mit dazu. Und das muss man immer wissen. Mhm. Das ist eben nicht eben irgendwie so ein Marriott-Hotel, wo alles abgeriegelt, abgesiegelt ist, sondern du bist den Gewalten dieser Natur ausgesetzt, sei es Maus oder Wind. Das spielt keine Rolle. Oder Regen, genau.
Ja.
Genau, aber
so, Traum.
Traum. Ja, so, du hast jetzt.
Also die Idee war, ich wollte Koyao bauen, so wie Koyao damals war. Also so wie ich Koyao gekannt hatte, als ich das erste Mal hier war.
So. Erzähl weiter, ich kontrolliere nur, ob die Aufnahmegeräte laufen.
Deswegen haben wir das gebaut und dann haben wir lange sorry, bis wir dieses Stück Land hier gefunden haben.
Warte mal, hier gibt es so ein kleines technisches Problem, sehe ich bei diesem Aufnahmegerät jetzt hier. Warum zeigt er mir nicht an?
Spricht er mit meiner Haut, oder?
Nee, da ist kein. Aber dann.
Ne?
Irgendwie muss es dann, aber er zeichnet auf. Mhm. So, dann müssen wir einfach darauf vertrauen, dass er hier ganz regulär aufzeichnet und es nur nicht einfach gerade anzeigt.
Ja, wir schauen einfach.
Ja.
Idee war hier so, diesen Traum zu bauen, bis wir den Ort hier gefunden haben. Lange Geschichte, soll ich es erzählen?
Nee? Kannst du gerne. Also.
Kurz, nee. Wir haben ein Stück Grundstück gekauft. Das ist zu Fuß hier ungefähr 10 Minuten.
Ja.
Richtig schöne Aussicht, richtig toll. Und ich sage, nee, das ist nicht das Richtige für hier. Dann sind wir ein bisschen im Wald entlang gelaufen und sind hier drauf gestoßen. Und einer unserer Teilhaber hier kommt aus dem Dorf hier auch. Und da habe ich gesagt, wem gehört dieses Stück Land hier? Das ist perfekt für das, was wir machen möchten. Und es ist meins. Ich so, Trottel, warum sagst du mir nicht vorher? Warum kaufen wir ein Stück Land, wenn du schon eins hast oder was? Also haben wir dann hier gebaut. Und die Idee war, zu sagen, okay, wir machen so wie es ist, so wie wir vor 50 Jahren, 100 Jahren hier gelebt haben und nicht anders. Wir versuchen aber keine Bäume zu fällen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben keinen einzigen Baum fällen müssen. Mhm. Dann war es aber schwierig, jemanden zu finden, der für uns baut. Weil die sagen, das mache ich doch nicht. Ich bringe doch nicht alles hier hochgetragen und baue hier um die Bäume rum. Das kannst du vergessen, Anita. Haben wir aber jemanden gefunden, der war gut, hat es auch gut umgesetzt. Nicht ganz so, wie es geplant war. Und dann haben wir es gebaut. Was schön war dann, war eben, dass jeden Tag während des Baus, ging so ein Jahr, 3 Monate lang, kamen thailändische Familien vom Ort hierher, von der Insel. Haben hier Picknick gemacht, während wir gebaut haben. Und jeder hat gepostet auf Facebook, wow, unsere Koyao-Oase. Das war richtig cool. Und das war so, okay, wir haben es geschafft. Und die Thais finden es auch toll. Und auch unser Personal, das hier arbeitet, der sagt immer, es ist schön, das ist einfach zu Hause.
Ja.
Und das ist eigentlich so mehr oder weniger der Traum. Der Traum dazu war noch zusätzlich zu sagen, okay, wir bauen irgendeinen Ort, wo du nichts brauchst, wie Internet oder Telefon oder was auch immer, sondern dass du hier einfach so in der Natur sein kannst und dich selber empfinden kannst und einfach, wie sagt man dazu?
Dich finden kannst.
Also ja, du bist nicht nur dich finden, sondern einfach du sein kannst.
Ja.
Einfach echt sein kannst. Und das haben wir hier geschafft. Wir haben viele Gäste, die kommen hierher, so aufgeblasene Lippen und Titten und was auch immer.
Ja?
Ja, haben wir viel. Komm mit Stöckelschuhen hier an, so Check-in. Ja, du weißt, wir haben kein Wi-Fi, richtig? Und kein heißes Wasser und kein Föhn und sowas. Nee, wusste ich nicht. Aber so nach 2 Tagen merkst du dann, die haben dann kein Make-up mehr. Sagen sie, nee, ich mache kein Selfie. So, das schaut so schön aus. Und ja. Dann plötzlich fängt es an, dass sie sich selber wieder finden.
Also es ist auch ein bisschen Detoxen, kannst du hier, vom 21. Jahrhundert eigentlich.
Ja, so, das ist so eigentlich so das Ding, was die meisten Leute mittlerweile hier machen auch.
Ja.
Ja.
Digital Detox.
Ja.
War das dein Plan oder hat sich das dazu entwickelt?
Das hat sich mehr oder weniger dazu entwickelt. Also es war einmal so ein bisschen geplant für ein bisschen so Burnout-Retreat, so Stressreduzierung, Gedönse. Einer meiner Teilhaber, der wollte aber, dass wir hier Internet haben, schöne Fenster und sowas. Ich so, nee, kannst du vergessen, meine ich. Ich so, das bleibt Natur und Detox. Und sobald du dann anfängst, eine Minibar im Zimmer zu haben, dann musst du mehr machen. Das war so einer der Gründe, weil es ist wie Goya früher war, eben vor 50 Jahren. Selbst als du vor 15 Jahren hergekommen bist, hast du hier Internet?
Nee. Es gab tolle Internetcafés mit diesen Modems, die noch Geräusche machen.
Ja, richtig cool.
Ja.
Aber ist da viel hingegangen? Nee.
Nee.
Siehst du? Und warum sind die Leute früher nach Goiau gekommen? Um eben die Insel zu erleben.
Ja.
Und sobald du dann ständig am Telefon bist, in Instagram und bla 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 bla, dann hast du nichts mehr von der Insel, richtig?
Aber trotzdem war ja dieses Lebenstraum verwirklichen im Ausland ist ja nicht risikoarm. Also so, man kennt ja auf Kabel 1 oder Vox gibt es ja diese Sendung, irgendwie, wo eben Leute versuchen, in Addis Abeba irgendwelche Wurstbäckereien herzustellen. Oder du hast es auch in Thailand eben, diese deutschen Restaurants, wo man dann so... So, du bist, erstaunlicherweise bist du aber jemand, der sich entschieden hat, gar nichts Deutsches hierher zu bringen, sondern du sagst, ich will lieber versuchen, den thailändischen Lebensweg, beziehungsweise den Koyao-Lebensweg, dem europäischen Gast oder dem ausländischen Gast zur Verfügung zu stellen.
Genau, also unsere Idee ist tatsächlich wirklich, alles, was hier ist, kommt von hier. Also das heißt, unser Shampoo, Essen, unser Personal, alles kommt wirklich von hier.
Ja.
Schwierig, ja, Geschäft in Thailand zu haben, ist schwierig.
Ja.
Ich würde aber sagen,
warum ist es schwierig?
Na, warum ist es schwierig? Ich meine, selber ein Geschäft aufzumachen in Deutschland ist auch schwierig, oder?
Ja.
Also ich hätte mich, glaube ich, weniger getraut, ein Hotel in Deutschland aufzumachen als hier.
Okay.
Würde ich jetzt fast gar sagen.
Ja.
Also hier ist, glaube ich, eher so für mich einfacher. Vielleicht auch deswegen, weil ich die Thai-Sprache spreche und schreibe. Und weil ich sehr gut vernetzt bin, glaube ich. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das dann relativ einfach ist. Also ich habe viele Freunde, die haben hier ihre Geschäfte aufgebaut, Ausländer auch.
Ja.
Die stoßen dann an Grenzen in Richtung Visum, Arbeitserlaubnis, Licenses, Genehmigungen.
Ja.
Baugenehmigungen etc. So, das kann eine Hürde sein, besonders weil jeder sagt, Thailand ist sehr korrupt. Viele Leute haben dann auch, dass plötzlich Polizei im Restaurant auftaucht, will dann irgendwie Geld haben, wie heißt es, Schmiergeld?
Ja.
Wir haben nie irgendwie sowas gemacht. Also für uns ist, die Polizei kam die ersten 3 Monate wirklich jeden Tag hierher, saß da und mein Personal schon so, ich muss denen umsonst Essen geben. Ich so, nee, mach ich nicht. Müssen zahlen, kriegen 10% Local Rabatt, fertig.
Ja.
Haben es 3 Monate versucht, seitdem kein Problem. Und dann kommt es eben immer darauf an, wie du dich einfügst, glaube ich, in die
Community. Das musst du nämlich erklären. Also wie schaffst du das, dich? Also du sprichst, halt Thai, das ist schon mal ein großer Vorteil.
Also ich spreche nicht nur Thai, sondern ich spreche auch Goyao Thai. Das ist ein anderes Thai. Das kannst du vergleichen wie Schweizerdeutsch und Deutsch. Also Goyao Thai ist so wie Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch. Und ich weiß nicht warum, aber als ich eben das erste Mal hier war, in dem Hotel gearbeitet habe.
In welchem hast du eigentlich gearbeitet?
In Paradise.
Ah, okay.
Genau. Als ich dort gearbeitet habe, habe ich sehr enge Verbindungen gehabt mit sehr vielen Einheimischen, weil damals gab es fast keine Ausländer hier. Und ich war nur mit den einheimischen Thais zusammen.
Ja.
Und ich habe innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, 3 Wochen war es ungefähr, thailändische Sprache gelernt. Und wurde dann halt an diese ganzen Head of Villages und die reichen Familien so irgendwie so rangetragen. Und als ich dann wieder hierher kam, da gibt es halt so manche Orte, da gehe ich einfach ab und zu abends mal hin, setze mich dahin, trinke mit den Jungs ein Bier, mit dem Polizeichef oder so.
Ja.
Nicht, dass irgendwie Geld fließt oder so, sondern du sitzt einfach da, redest mit den Leuten, dann kommt irgendjemand Neues dazu, der neue Polizeichef, sagt dir, wer bist denn du? Du sprichst Thai mit dem, was? Du sprichst Thai? Wie lange bist du schon da? Ich bin schon und schon lange da, aber ich habe gerade ein Problem mit meinem Visum, ja, weil unsere Genehmigung für den Bau ist noch nicht da und ich brauche das fürs Visum. Aber macht nichts, wir kriegen das irgendwie hin. Plötzlich kommt er am nächsten Tag, sagt so, okay, wir gehen jetzt zum Bauamt. Und dann gucken wir mal, dann gehst du aufs Bauamt, sagst dem Bauamt, ja, ich brauche nur eine Bestätigung, dass wir unsere Sachen eingereicht haben. Dann sagt er, ja, ja, passt schon. Ich bring's dir morgen, Bestätigung, dass du eingereicht hast. Und dann plötzlich kriegst du Baugenehmigung.
Ja.
Dann sagst du, ja, wieso denn das? Ja, weil der andere, der gestern Abend auch da saß, der fand dich ganz toll, dass du so Goyao-Style bist. Und die ganzen Reviewer für die Baugenehmigung waren schon da. Das heißt, haben wir schnell gemacht,
ja,
fertig.
Hast du einen Thai, weil in Thailand braucht man ja eigentlich, um Land zu besitzen, einen Thai-Partner.
Ich habe Thai-Partner, hätte ich aber nicht gebraucht.
Okay.
Und zwar deswegen, weil in Thailand gibt es das Board of Investment und die haben jedes Jahr so neue Kategorien für Geschäfte, die sie fördern möchten. Als wir unsere Firma eröffnet haben, war damals der Förderungsgrund für Nachhaltigkeit und Ausbildung. Und das machen wir hier ganz viel. Also wir bilden hier Leute aus und wir sind sehr nachhaltig. Das hätte alleine gereicht, um eine ausländische Business License zu bekommen. Also wir hätten, ja, eine Lizenz haben können. Und dadurch hätte ich eine ausländische Firma gründen können und dadurch auch Land kaufen können. Ja. Plus ich hätte noch zusätzlich ein Stück Land für mich selber kaufen können als Privatperson.
Was kostet eigentlich Land?
Kommt drauf an.
Also was kostet Land hier?
Kommt drauf an.
Ich meine, hier ist ja, glaube ich, weit ab vom Schuss eigentlich. Das ist jetzt nicht.
Hier ist es sogar relativ teuer.
Okay.
Bei uns. Und zwar deswegen, weil vor anderthalb Jahren wurde bei uns hier an unserer Stelle, wir haben ja nichts drumherum hier,
ja,
wurde eine grüne Zone errichtet. Das heißt, jeder, der hier bauen möchte, hat ein bisschen Problem. Außer das Stück Land, das wir selber gekauft haben.
Ja.
Das andere. Dafür haben wir schon eine Baugenehmigung. Das heißt, du darfst drauf bauen. Das ist gerade sehr, sehr viel Geld wert.
Ja.
Dann kommt es darauf an, wenn du so in der Mitte von der Insel bist, in der Market Area,
ja,
da kostet, ich würde sagen, ein halbes Rai. Ein halbes Rai sind ungefähr 800 Quadratmeter. Land kostet momentan 400.000 Baht. Das
also
sind so 12.000 Euro.
Ja.
Es geht.
Ja.
Wenn du aber an die Strände gehst, da geht es dann hoch auf 8 Millionen, 10 Millionen Baht oder 20 Millionen Baht, je nachdem, wo du bist.
Was ist denn eigentlich, das gibt, das ist vielleicht für den Hörer ein bisschen langweilig, aber es interessiert mich nämlich gerade. Es gibt so ein Kokosnussgrundstück direkt neben dem Coconut Corner an dieser einen Ecke. Und da steht, das ist ein ganz großes, wunderschönes Grundstück, wo nur Kokosnusspalmen stehen, aber nichts anderes ist.
Ich glaube, die warten, bis die Preise ein bisschen höher steigen und der Thai-Baht ein bisschen fällt, dass sie es verkaufen, ja, können.
Weil das ist ein super Grundstück, glaube ich.
Das ist richtig cool, ja.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so das Ding, die warten.
Also das wäre zum Beispiel so einer der Lebensträume, die ich hätte, dort mir in diese Kokospalmen einfach ein Baumhaus reinbauen. Nicht verbieten, sondern ich möchte dann da gerne wohnen und Käfer und Pflanzen sammeln.
Du kannst aber nicht in eine Kokospalme ein Baumhaus bauen.
Weil sie so wackelt?
Nicht nur das, sondern die halten nicht so lange.
Schade.
Ja.
Weiter zum Traum. Du hast dann diesen, also du hattest, es sind ja sehr präzise Träume. Das ist ja auch nicht so eine komische Wünsche. Wenn ich mit dir rede, ist es, oder als wir schon damals miteinander gesprochen haben, das ist ja nicht so, so eine, ja, ich wollte schon immer mal im Ausland leben, da ist immer Sommer.
Überhaupt gar nicht.
Sondern das ist ja total durchdacht und komplett so, hat Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Kann man dann da noch von einem Traum reden oder ist es dann einfach nur, das ist einfach deine berufliche Perspektive?
Kommt drauf an.
Weil Träume sind ja auch immer so ein bisschen albern. Und Träume sind auch immer ein bisschen Quatsch. Das klingt jetzt von dem, was du erzählst, da ist weder was albern, da ist noch auch kein Quatsch dabei.
Vielleicht ist es albern, weil was wir machen, mag nicht jeder, richtig? Also was ich hier habe, mag nicht jeder. Viele Leute ja, viele Leute sagen, ist scheiße. Wenn wir von Traum reden, das, was ich hier mache, ist mehr oder so weniger ein Leidenschaftsprojekt. Ich verdiene kein Geld damit, bisher zumindest, weil es viel Geld reingegangen, es kommt noch nicht zurück.
Macht man sowas mit einer Bank oder hast du einfach sehr reich geheiratet? Oder hast du einfach sehr viel reiche
sowas,
Eltern? Nee, oder?
Sowas macht man mit der Bank und auch mit einer Crowdfunding-Kampagne. Also sowas macht man mit einer Bank und da ist auch mein Ex-Mann, der ist auch noch mit beteiligt. Also dem zahlen wir auch jeden Monat schön unsere Kredite ab. Aber wir hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne.
Ja.
Einfach so Traum ins Internet gepackt, gesagt, okay, wenn du es willst, kommst vorbei, zahlst du jetzt, kannst dann bei uns schlafen für eine Woche oder was auch immer.
Ja.
Das hat gut geholfen. Darüber sind, glaube ich, 80.000 Euro reingekommen. War ganz gut.
Ja.
Also Bank. most likely, oder Leute, die es unterstützen. Und dann eben, sobald du dann aufhast, ja natürlich der Umsatz. Gott sei Dank ist es gut angezogen bei uns von Anfang an. Auf der anderen Seite habe ich nach wie vor aber einen deutschen Job. Das heißt, ich arbeite jeden Tag. Ich habe einen Vollzeitjob in Deutschland.
Was machst du in Deutschland?
Programmieren. Programmieren und ein bisschen Marketing.
Okay.
Ja. Ja, ja. Das kannst du von überall, richtig.
Ja, ja. Also, ja, ja. Es gibt ja sehr viele, wie sagt man, Freelancer, die dann auch zum Arbeiten nach Thailand einfach kommen in den Wintermonaten, um von hier aus zu arbeiten.
Genau, aber so ab und zu muss ich dann mal nach Deutschland ins Büro oder sowas. Aber mein Chef ist super. Nee, der ist echt super. Also der sagt dann auch in der Hochsaison, machst mal 3 Monate gar nichts, kannst du dann in der Nebensaison wieder rausholen.
Ja. Aber das ist ja auch ganz schön anstrengend.
Ja,
also so,
und ich habe 2 Kinder.
Also du hast super anstrengend. 2 Kinder, geschieden, dann hast du 3 Jobs, Marketing, Programmieren und ein Hotel. Und ein Hotel zu haben, ist ja nicht der Job.
Und wir haben ein Restaurant.
Und du hast ein Restaurant, du hast ja noch ein Restaurant am Marktplatz. Und ein Hotel zu besitzen, heißt ja nicht, man ist Hotelbesitzer, sondern hat dann 50 Jobs. Also ich glaube, wenn hier mal eine Toilette verstopft ist, und da musst du dann auch mal schnell helfen. Und
da muss ich auch manchmal helfen, aber ich habe Gott sei Dank meistens richtig tolle Praktikanten aus Deutschland, wie die Tine, die hast du vorher kennengelernt.
Ja.
Die ist super. Die war 3 Wochen hier, ich bin nach Deutschland gegangen, die hat den Laden für 3 Monate alleine geschmissen und hat in diesen 3 Monaten, ich glaube, mehr gelernt, als das ganze Studium lernen wird, weil es erst im 3. Semester. Die kann alles jetzt. Also ich hab Glück. Aber unser Personal allgemein ist ganz gut.
Ich erinnere mich, das war auch sehr schön. Das war ein sehr nettes und sehr cooles Paar. Also es war angenehm. Man fühlt sich wohlgefühlt in dem Personal. Man hat nicht das Gefühl, das sind irgendwie so ausgebeutete Burmesen, die du irgendwie aus so einer Art Sklavenmarkt geholt hast und für 1 Euro pro Tag beschäftigst.
Nee, gar nicht. Nee, die kriegen alle ein Vollzeitgehalt und lernen aber alle gleichzeitig. Ja. Also viele davon gehen sogar noch zur Universität aus Westland. Das heißt, gehen 2 Tage studieren. Dann arbeiten sie 2 oder 3 Tage hier und dann haben sie auch noch frei und kriegen aber Vollzeitgehalt.
Ja.
Ist gut. Also freuen sich alle.
Gab es denn auch mal Momente, wo du gesagt hast, mein Traum nervt mich?
Immer.
Wie sieht sowas dann aus? Und wie wirst du das los?
Na, jeden Tag. Gar nicht. Also, wie werde ich es los? Also, ich war tatsächlich die letzte Woche keinen einzigen Tag hier oben.
Okay.
Was mich genervt hat. Ich habe gesagt, kein Bock drauf. Und dann bin ich heute hier hochgefahren, setze mich hier oben hin. Ich so, nee, okay, war richtig. Nee, ist so. Also, manchmal geht es ja auf den Sack. Ich meine, bei dir bestimmt auch, oder? Wenn du so durch die Gegend tingelst, irgendwie scheiße schlafen musst, ewig im Flugzeug bist und alles scheiße ist. Das ist einfach, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Aber
lustigerweise die Frage, warum mache ich diesen Scheiß, habe ich mir noch nie gestellt. Es ist eher immer so, ich bin manchmal einfach erschöpft. So, ich habe einfach keine Kraft mehr und weiß nicht so richtig, was ich machen soll, weil das ist ja dann auch wie bei dir, weil die Erwartungshaltung an dich als Person, insbesondere bei der Vorderkamera, ist ja dann trotzdem, du musst es ja dann trotzdem machen. Und du musst ja trotzdem die Interviews führen. Du musst trotzdem da sein und darfst, also es ist schwer.
Also das ist, hier habe ich das auch oft, dass dann meine Leute sagen so an Weihnachten, ja, warum ist die Anita heute nicht da? Hä? Sag ich, ich habe auch eine Familie.
Ja.
Ich brauche auch Urlaub, so wie du. Das habe ich jetzt so ein bisschen aufgefangen mit, ich habe unsere Karte und unser, wie heißt das auf Deutsch, Room Compendium, diese Zimmerbroschüre, weißt du,
Zimmerbroschüre.
A bis Z und so.
Würde ich einfach nennen, Zimmerbroschüre.
Die haben wir jetzt so ein bisschen dreamy gemacht. Also da erzählt es auch, was mein Traum ist. Also du musst nachher mal durchschauen. Also das ist auch, warum wir das so gebaut haben. Was ist der Traum? Und wie das so passiert ist. Und in dieser Broschüre steht halt auch drin, was wir machen. Ausbildung, unserem Personal auch die Möglichkeit geben, alleine hier zu sein. Ohne dass ich jeden Tag vor dem Gast stehen muss und sagen so, hallo, nett. So oder so, auch wenn ich nicht da bin und der Gast mich gar nicht sieht, kriege ich trotzdem jeden Tag von jedem Gast, der auswirkt, also nicht jeder, aber fast jeder Gast, schickt mir eine Nachricht, wo er sagt, danke, du hast so ein tolles Projekt, du hast so ein schönes Ding. Und es ist, als wären das Freunde von mir. Viele bringen mir auch Geschenke mit von zu Hause, wenn sie kommen. Manche schicken mir eine Sprachnachricht, sagen, es war super toll. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du den Gast auffängst und wie du den in deinen Traum einlässt und wie du den teilhaben lässt. Das heißt aber nicht, dass ich selber da sein muss, um den zu teilen. Weil die sagen dann auch, wenn ich dann im Zimmer bin oder hier im Restaurant, ich sehe dein Herz hier, ich sehe, was du gebaut hast. Und deswegen, ich glaube, das ist so, weiß ich nicht. Ist bei dir anders. Ja, du musst da sein, weil das ist, bist halt du. Ne? Ja,
ich muss das
dann. Da kann nicht jemand anders irgendwie Insekten essen oder so.
Gab es denn auch mal so, ich lasse das, ich breche alles ab, ich fahre zurück nach Deutschland und programmiere nur noch? Oder Das ist mir einfach zu anstrengend, keine Jahreszeiten zu haben. Die Temperatur nervt, die Tiere nerven. Nee. Du hast ja lustigerweise auch, als ich dir meine Wunde am Arm gezeigt habe, meintest du, dass du eine ähnliche Wunde auch am Dekolleté hast und dass du diese Narbe auch... Also,
das geht halt nicht weg, ja.
Ja, gibt's also wo du dann sagst, ich würde auch gerne einfach mal wieder... Winter.
Was manchmal nervt, ist so, ja, manchmal wäre es schön, zu Hause zu sein bei Familie oder sowas. Aber dann sind wir zu Hause, nach 2 Wochen nervt es dann auch wieder. Ja. Dann bin ich doch lieber hier. Winter? Nee. Thailand ist super, weil mir ist in Thailand sogar zu kalt. Manchmal nervt es mit der Thai-Mentalität. Ist so. Ich meine, komme ich heute einfach nicht zu, hatten wir heute auch, kommt die Köchin einfach nicht zur Arbeit. Ja, gut. Ist halt so.
Lernst du was? Also bereitest du dich darauf vor, immer hier zu bleiben? Oder lernst du, sagst du, das ist für dich so eine Epoche, so eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, ich werde vielleicht auch mal wieder zurück nach Deutschland gehen?
Vielleicht nicht unbedingt nach Deutschland, wer weiß. Wahrscheinlich schon Deutschland, weil ja Papa von meiner Tochter auch da lebt. Ich weiß nicht, Deutschland vielleicht nicht unbedingt. Programmieren auch nicht, das ist nicht mein Beruf. Also ich bin
finde es super, dass man das offensichtlich auch machen kann, wenn es nicht der eigene Beruf, also wenn man es nicht leidenschaftlich betreibt, dass man einfach sagt, oh, ich programmiere jetzt einfach mal.
Ja, nee, also es ist nicht mein Beruf, also wenn nach Deutschland nicht zum Programmieren. Was toll ist hier, du kannst dich so ausleben mit Sachen. Also ich habe hier immer so meine kleinen Leidenschaftsprojekte, mein neues Projekt war gerade diese nachhaltigen Körper.
Ja, stimmt, du stellst aus Seife, das hat mich sehr fasziniert.
Seifenshampoos, Duschgels, Deodorant und Gedönse her aus altem Kochöl und so.
Was ich total faszinierend finde, weil ich meine, normalerweise waschen sich die Menschen, um alten Kochölgeruch loszuwerden, aber du stellst daraus Seife her.
Genau, funktioniert ganz gut. Okay. Nee, aber das ist so gerade mein neues Projekt. Und ich kann das hier machen, weil für die Kinder ist es, sie sind gut aufgehoben, das Geschäft läuft relativ gut, die Insel ist klein genug, das heißt, wenn wir ein Problem haben, fahre ich schnell hin. Aber ich kann trotzdem das machen, auf was ich Lust habe. Für ewig wahrscheinlich nicht, weil irgendwann mal sagt die Schule für die Kinder auch, wir brauchen was Besseres.
Dann lass du als neues kleines Projekt machst du eine deutsche Schule hier auf.
Ja, das ist so im Plan.
Du hast es gerade angesprochen, eine sehr kleine Insel. Wenn ich hier auf dieser Insel bin, brauche ich 2 Tage und ich habe das Gefühl, ich weiß den gesamten Gossip dieser Insel. Und
oh ja, das 30
wie,
Minuten.
Wie hältst du das aus, dieses so das krasse
ist,
Dorf?
Das ist das Schlimmste, ganz ehrlich. Aber das ist aber eher mehr so unter den westlichen Leuten.
Ja?
Der Gossip.
Ja.
Der Gossip bei den Thais ist gar nicht so schlimm. Aber bei den Ausländern ist das so bam, 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 bam. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, aus dem Grund bin ich auch eher mit den Thais vernetzt, als dass ich mit den Ausländern vernetzt bin. Klar, ich sehe dann ab und zu mal meine guten Freunde hier, aber die sind auch alle sehr busy, wie zum Beispiel der Frank oder Karin oder sowas.
Frank hat auch ein Restaurant hier auf der Insel. Karin hat verwaltet, glaube ich.
Hat ein Restaurant jetzt.
Hat auch ein Restaurant jetzt?
Ja, genau.
Also, um kurz was zu Frank zu sagen, Frank ist ein sehr kauziger Mensch, der sich aber auch gar nicht schämt, kauzig zu sein, was ich sehr angenehm finde, weil ich finde, kauzig sein ist genau das Richtige. Und er war früher, was ich total cool finde, in Berlin in einer Paris-Bar hat er gearbeitet, was ja so ein eigentlich so ein Alte-Leute-Treffpunkt, wo Westberliner ist und teures, gutes Restaurant. Und hat auch so sich den Traum verwirklicht, hat hier auch verschiedenste Orte schon bewirtet mit seinen Speisen, die sehr gut sind und macht so sein Ding. Und auch mit hohem Stresslevel, also wenn man ihn auch
super sieht. Hoher Stresslevel, ja, also, aber der ist auch total leidenschaftlich mit dem, was er macht. Er ist ein Perfektionist. Aber macht super. Und ich glaube auch bei Frank, aber du musst mit Frank dann sprechen.
Ja.
Ist dann auch manchmal, dass er sagt, ich habe keinen Bock drauf. Tut halt gerade alles weh. Aber dann eine Woche später ist so, ja, ist alles, was ich möchte. Ich meine,
ja.
Aber das hast du, glaube ich, in jedem Job.
Das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz normale Realität. Egal was für. Wenn du jetzt dich selbst betrachtest, würdest du dann immer eigentlich noch von einem Traum sprechen? Oder würdest du sagen, nee, so verläuft mein Leben, so ist meine Person, so bin ich. Das ist, weißt du, so, wenn du in Deutschland sitzt und sagst, ich habe diesen Traum. Dann ist es ja oft so, dass man das nicht verwirklicht, weil eigentlich das Leben dazu nicht reicht, diesen Traum zu verwirklichen. Aber du...
Also dazu muss ich sagen, das war letztes Jahr, hatte ich ein Interview mit der Tove. Super tolles Mädel aus Norwegen. Die hat ein Buch geschrieben für Sixth Sense in Business. Das ist so ein Frauenbuch. Aber da geht es auch um Traumverwirklichung und warum Frauen nicht das machen, was sie möchten. Und ich habe gesagt, du, wenn du... Du kannst einen Traum haben und kannst davon träumen. Oder du kannst anfangen, deinen Traum zu verwirklichen. Wenn du den verwirklichst, das heißt, wenn du sagst, ich will zu dieser Scheißinsel da drüben schwimmen, dann kannst du das auch. Du musst nur an dich glauben und du musst auf dich hören mit allen.
Gut, also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde zu dieser scheiß Linse drum schwimmen und an mich glauben, dann sauf ich ungefähr.
Nein, dann machst du halt eine Pause und liegst halt im Wasser.
Und dann kommt irgendeine Würfelqualle und dann...
Nein, aber wenn du wirklich einen Traum hast und wirklich daran glaubst, ich glaube, das ist das Problem. Manche Leute haben Träume und denken einfach, das ist ein Traum, das will ich mal sein. Ich will mal Millionär sein. Wer will das nicht, richtig?
Ja. Billionäre.
Oder Billionär.
Ja. Nee, die wollen nicht Millionär sein.
Ja, aber wenn der Traum nicht realistisch ist, dann kannst du ihn auch nicht verwirklichen, richtig?
Ja. So,
als mein Traum war hier, okay, ich mache eine kleine Oase aus Goya und ich lebe hier und ich mache mein Leben. Jeder hat gesagt, das ist Bullshit, kannst du nicht machen. Ich so, doch, das ist realistisch, ich kann das. Und ich habe es gemacht. Dann, ja, okay, woher kriegst du das Geld? Aber du kannst Leute von deinem Traum überzeugen. Und wenn die an dich glauben, dann träumen sie mit dir und helfen dir. Mit Geld oder Unterstützung oder und so weiter. Und so kommt es. Und der Traum, ich sag, bei uns im Restaurant unten steht so ein Schild, das heißt Dreams do come true. The Hideout, wie auch immer. Weil der Traum ist wahr. Aber ich träume den Traum immer noch, weil er ist noch nicht fertig. Weil wir wollen hier noch so viele Sachen machen, habe ich noch nicht geschafft.
Wifi, Fenster,
nein.
Klimaanlage.
Nein, wie komplettes Wasserrecycling und so weiter. Habe ich aber noch nicht geschafft. Wie richtig super coole Ausbildung für mehr Leute oder sowas. Habe ich noch nicht geschafft, aber vielleicht kommt der noch. Ist realistisch.
Was treibt dich denn so an? Weil es gibt ja diese Illusion des Altruismus, dass man Dinge tut und erwartet nichts zurück. Aber was treibt denn dich an, so viel Gutes zu tun hier für diese Insel und für die Leute, die hier sind?
Weil ich es schön hier finde. Nee, also hier, also ich bin egoistisch. Ich find's schön hier. Habe ich Bock, dass hier 10.000 Hotelketten aufbauen? Nee, lieber nicht.
Ja.
Dann lieber lerne ich den Leuten, wie sie ihre Biogemüse anbauen, dass sie verkaufen können, ohne dass sie das Land verkaufen für eine Hotelgruppe.
Ja.
Ist egoistisch. Nee, ist doch so.
Ja.
Also ist nicht altruistisch. Ja, klar, es tut Gutes, aber klar ist es auch egoistisch. Mein Personal, ja klar, zeige ich denen Sachen. Die lernen viel, ich zahle sie auch gut. War klar, egoistisch, ich möchte sie auch behalten. Ich weiß aber auch, dass die meisten dann nach 2 Jahren woanders hingehen, weil sie ein richtig gutes Jobangebot bekommen. Aber für die 2 Jahre sind sie bei mir und das ist wie eine kleine Familie. Mhm. Also es ist egoistisch auch.
Wo machst denn du Urlaub, wenn du Urlaub machst?
Gute Frage, nächste Frage.
Also machst du auch dann so super, also ist dann für dich so...
Ehrlich gesagt, mein letzter Urlaub war in Paradise, hier auf der Insel, für eine Nacht.
Okay, um das dem Hörer und den Hörern mal kurz zu schreiben, was es ist. Das ist eine sehr konservative Hotelanlage. Die gutes Buffet hat, man kommt dort nicht weg, man muss dort bleiben, aber ich glaube, das hattest du mir schon mal erklärt, dass du das genau das willst, dass du die Ruhe haben willst. Einfach, du musst halt nicht irgendwie nach Mallorca fliegen, du gehst einfach mit dem Moped an die andere Seite der Insel, so im Prinzip, oder mit dem Boot.
Nee, aber sonst, ich würde sagen Malediven, aber Malediven habe ich immer einen Job. Also ich war jetzt erst Seychellen, Malediven, Sri Lanka und so weiter, aber das ist dann Jobcation, hast du zu mir gesagt Jobcation, right?
Was Jobcation, nee.
Es ist halt so, da fahre ich dann hin, mache ein bisschen Urlaub, aber gleichzeitig arbeite ich da, weil ich dann berate für Nachhaltigkeitsprojekte oder sowas. Das ist dann nicht richtig Urlaub. Ich bin auch nicht so, ich weiß, du magst gerne so Luxus ein bisschen im Urlaub.
Das darf man nicht erzählen.
Nein, ein bisschen Luxus, ein bisschen Luxus.
Ausruhen, das nennen wir jetzt Ausruhen. Genau. Ja.
Für mich muss gar nicht sein, ich will es einfach nur ruhig haben, keine Arbeit, kein Stress und einfach Zeit mit meiner Familie. Das ist alles. Das kann überall auf der Welt sein.
Das tatsächlich, ich brauche nur meinen Klappstuhl und ich will, es geht nicht.
Ich will aber ein bequemes Bett haben, ich will gutes Essen haben, weil ich habe keinen Bock, in ein Hotel zu gehen, wo du abseits im Nirgendwo bist und das Essen scheiße
ist. Das stimmt, das ist doof. Aber lustigerweise, ich glaube, mir ist so, also da der Kern meines Urlaubs ist, lesen und eben sammeln von Käfern und Pflanzen und mehr ist es nicht. Und ich glaube, die einzige Bedingung, die ich, und das hat ja das Hideout hier auch erfüllt, ist, ich will abhängen können. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie so ein 8-Dollar-Bungalow nimmst in Thailand, da kannst du nicht abhängen. Nee, das ist so, du willst immer, was ja total okay ist, einfach mit dem Moped weg an den Strand und wieder, aber dafür habe ich keine Kraft, weil ich das im Prinzip das ganze Jahr lang auf dem Moped sitze und von A nach B fahre.
Wir machen das auch nicht. Also ich bin total okay, so zu leben, weil so lebe ich jeden Tag zu Hause.
Ja.
Also wir haben halt auch ein offenes Haus. Also so wie ungefähr hier ist mein Haus. Ich bin umgezogen, weil das alte Haus kennst du, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Wir sind umgezogen. Es ist noch ein bisschen einfacher jetzt. Wir haben das ganze Jahr über, wenn wir in Urlaub gehen, brauchen wir auch ein bisschen Bequemlichkeit.
Ja, also ich glaube, und dafür muss man sich, glaube ich, nicht schämen. Tatsächlich
nee, gar nicht. Nee.
Was mich aber noch interessieren würde, ist, so wie machst du zum Beispiel das mit diesen ganzen sozialen Kontakten? Freunde in Deutschland, Familie in Deutschland. Also so, das ist ja auch... Eigentlich, also das ist auf meiner Seite des Berufs das Komplizierteste.
Ich bin super lazy. Super, super lazy. Manchmal, ich krieg WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, E-Mails von Freunden, ich antworte. Es ist immer so auf meiner Warteliste.
Und dann, also, und nehmen Sie dir das nicht übel?
Nach der 10. E-Mail kommt es dann so, jetzt könntest du dich mal melden. Dann melde ich mich. Dann sage ich immer, sorry, du kennst mich ja. Ich war noch nie gut in dem, bin ich ja nicht. Aber dafür hast du ab und zu soziale Medien, dann machst du einmal einen Post, das fallen. Und dann, ich mache es dann wieder gut, wenn wir zum Beispiel in Deutschland sind und dann treffen wir uns und haben dann einen schönen Tag zusammen oder sowas. Und viele, Gott sei Dank, meiner Freunde kommen auch hierher einfach, um uns zu besuchen.
Das ist ganz praktisch, dich dann auch als Freund zu haben, dann hier so...
so. Aber selbst dann habe ich wenig Zeit. Denn ja. Ist auch, weil meine Cousine war letztens 3 Wochen da, ich habe nur 10 Stunden mit der verbracht, glaube ich. Hat aber gereicht, weil sie sieht auch, dass ich viel machen muss. Aber wir hatten 10 richtig tolle Stunden. Und ich glaube, das ist so... Ist ja. So das. Aber sonst, ich glaube auch nicht so, dass du mit Freunden jeden Tag quatschen musst. Aber das Wichtige ist, wenn jemand was braucht und ich sehe, dass jemand was braucht, bin ich da und ich rufe auch sofort an.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was meine Freunde dann auch wissen.
Du lebst ja mit deiner Tochter, also deine Tochter ist hier.
Mein Sohn auch, ich habe 2 Kinder.
Ja. Deine beiden Kinder sind hier. Wie funktioniert denn eigentlich, wenn du so viel arbeitest, so viel zu tun hast, sowas wie, also du bist geschieden, aber so Liebe und eine Beziehung führen und also hast du dann einen Thai-Freund?
Nee, ich habe einen Kanadier.
Du hast einen Kanadier. Ja. Ist der immer hier oder ist der
Der ist die meiste Zeit da, ja.
Okay.
Und der ist gerade auch da.
Dann ist es für den okay, weil ich glaube, wenn er hier ist, ist es ja gut, weil ich mich nämlich gerade gefragt habe, wenn er irgendwie so einen deutschen Freund hat, aber wo in Kanadier, wenn er, könnte er
nicht. Nee, aber dem reicht es auch manchmal hier.
Okay.
Gibt so ein bisschen Inselkoller manchmal.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
aber den habe ich hier kennengelernt, also, ja.
Und der, was macht der? Unterstützt der dich auch in deinem Traum oder sagt er, ist der einfach nur dein Freund?
Nee, der ist Autor, ein Schreiberling, ein Kreativer. Der ist super, ne? Er unterstützt mich sehr.
Der ist super.
Nee, unterstützt mich wirklich viel, weil unsere ganze Marketing-Zeug ist auch Englisch. Also hilft mir da sehr und ist auch sehr involviert. Also hilft mir da, unterstützt mich so in seiner Art, was er kann. Also jetzt nicht mit Gästen oder hier in Operations, aber schreibt halt viele Dinge für mich. Oder?
Was ist denn eigentlich die Dark Side, die dunkle Seite dieser Insel? Ich kenne sie, aber ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen, ob du darüber erzählen darfst. Aber die gibt es ja auch im Paradies. Also es ist ja nicht alle.
Wir haben viele Dark Sides.
Also gibt es eine Dark Side, die dich zum Beispiel betrifft, wo du auch aufpassen musst als Betreiber eines Hotels, einer Frau, die hier auf der Insel lebt und Thai spricht? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, nee, da muss ich meine Finger raushalten, ich muss ein bisschen aufpassen. Also die Insel hat ein großes Drogenproblem, das darf man auch.
Das hat sie, ja.
Also wir reden von Crystal Meth, von diesem Kratom, das ist diese Blätter plus Hustensaft.
Genau. Heroin kommt auch ein bisschen.
Heroin, tatsächlich?
Ja.
Das überrascht mich. Also, weil es ist ein weiter Weg aus Afghanistan bis hierher.
Ja.
Aber also kommst du damit auch in Berührung, also bei deinen Mitarbeitern?
Ja, klar, bei Mitarbeitern ständig. Also du hast immer mal wieder Mitarbeiter, siehst du dann auch direkt. Dann gibt es die eine Möglichkeit, was du normalerweise machst als Hotelbesitzer. Gehst zur Polizei oder schmeißt sie raus. Oder aber wir versuchen, mit denen zu sprechen und sagen, okay, du hast deine Tochter zu Hause, dein Mann ist im Gefängnis wegen Drogen und entweder reißt du dich am Beamen und bist eine gute Mutter für deine Tochter oder auch nicht. Und dann kriegen sie von uns so eine Trial Period für 3 Monate oder sowas. Und in diesen 3 Monaten geben wir denen auch viele, viele Projekte, wo sie selber ein bisschen an sich glauben können und wachsen können. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann geht es halt leider nicht.
Beschämenderweise habe ich ja mal, darüber dürfen wir nicht reden, weil ich nämlich eine Unterlassungsklage deswegen bekommen habe. Deswegen werde ich, wir haben mal darüber gesprochen. Ich habe mal eine Reportage geschrieben für auch beschämenderweise die Bild am Sonntag über eine Person, die hier auf dieser Insel sehr intensiv in das Drogengeschäft involviert war.
Das warst du?
Ja, ich war das. und es hatte dann auch, also ich habe, das war ganz lustig, weil ich kam nämlich damals als Tourist auf die Insel und dann hörte ich,
nee. Das war 2005, das war um die Zeit, oder?
Das kann sein, dass es
oder um die, 2008 irgendwie so
ist. 2008, 2009 habe ich drüber geschrieben, genau. Und das Interessante war, ich wollte eigentlich was über die Vogelnester schreiben und bin dann mit Mr. Bean, über den wir am Anfang ja schon mal gesprochen haben, diese Vogelnester abgefahren und haben uns auch mit so einer Mogulin hier auf der Insel getroffen, die vertickt, diese Nester. Und darüber, und dann war eine Side-Note. Das war ganz lustig, weil da meinte er dann so, ja, und es ist auch schon mal jemand ins Gefängnis gekommen, weil diese ganzen Leute, die hier auf die Vogelnester aufpassen, nehmen alle Crystal, um wach zu bleiben, um das durchzuhalten. Da meinte ich, ach, ey, wie kommt denn hier dieses Crystal auf die Insel? Und dann meinte er dann so, naja, es gab hier mal
eine deutsche Person, nennen wir sie doch einfach mal so, die sich darum gekümmert hat, dass die Insel hier, das, also die hat es vertickt einfach. Und ja. zwar in Pizza.
Nee, nicht unbedingt in Pizza, aber die hatte auch eine Pizzeria.
Genau, und über die habe ich dann mal geschrieben. Und die war dann, saß in Krabi auch richtig lange im Knast. Genau. Diese Person, ich wollte das Geschlecht jetzt zu verheimlichen.
Ja, diese Person, ja. Wir sind immer noch bei dieser.
Bei dieser Person, dass die Deutsche war, diese Person, kann man ruhig sagen. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt ja wirklich so eine richtig krasse, dunkle Seite auf dieser Insel. Weil
ja, nee, also Drogen tatsächlich, weil auch, das ist sehr traurig, weil viele Kinder gehen auch auf Festland auf die Schule, so mit 10, 12 Jahren, auf so private Schulen oder Boarding Schools, ja. so Internate. Und die kommen am Wochenende wieder zurück und auf der anderen Seite haben sie dann manchmal Leute, die geben den Crystal.
Wirklich?
Schöne Tablettchen. Und dann auch
den Kindern?
Ja, den Kindern, so 10, 12 Jahre alt. Das sieht aus wie Süßigkeit, richtig? Wie so ein Bonbon oder so. Und die bringen dann halt so einen ganzen Packen Crystal Meth dann mit hier auf die Insel. Dann geht es dann zum Dings und dann wird es vertickt. Mittlerweile aber Gott sei Dank ist die Polizei richtig gut drauf mit den...
Das heißt ja hier auch nicht Crystal, sondern Jabba heißt es, ne? Oder Jabba. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Das ist ja Crystal plus noch mal was extra.
Das ist eigentlich Crystal Meth, aber okay. Das heißt ja Jabba.
Auch mal probiert?
Nee.
Okay, ich auch nicht.
Sowas, nee, ich kann auch nicht mal kiffen, das ist nichts für mich.
Ich glaube, Kiffen war früher sehr beliebt auf der Insel, das sieht man aber nicht mehr.
Ich trinke lieber Bier.
Ja, und das hat mich fasziniert, dass ich dann zum allerersten Mal auch gesehen habe, eben, dass es auf dieser Insel nicht nur alles schön ist, sondern eben wie jeder, wo Menschen sind, gibt es auch Leid. Und genau. Dieses Drogenleid hat mich insbesondere fasziniert, weil es so intensiv war, weil es auch viele Familien betrifft.
Viele, ja.
Und ich habe mich dann immer gefragt, weil es hier so langweilig ist? Also weil du sonst...
Nee, weil ich glaube, weil die Leute nicht richtig gebildet, das ist das falsche Wort, aber die sind nicht richtig aufgeklärt, glaube ich.
Dann habe ich überlegt, ist es der Islam, weil sie keinen Alkohol trinken dürfen, dass sie dann ausweichen auf
das
andere Rauschmittel?
Das denken viele, aber auf der anderen Seite trinken die Moslems ja auch Alkohol, oder?
Stimmt.
Richtig. Ja. Also ich glaube, das ist eher auf dem Aufgeklärtsein und auch wie billig Jabba zum Beispiel ist. Jabba ist super billig.
Was kostet
also
das
Crystal
hier?
Crystal Meth, gute Frage, nächste Frage. Weiß ich gar nicht, okay. Aber es ist günstig. Also es kann sich jeder leisten.
Ja.
Und es ist klein, fein, rein, es pusht dich auf, du kannst arbeiten. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil viele Leute eben hart arbeiten hier. Viele gehen in den Dschungel. Hacken Holz, gehen fischen die ganze Nacht, haben zu Hause aber Familie, müssen tagsüber auch arbeiten. Das heißt, sie müssen ein bisschen aufgepusht sein. Funktioniert gut für die.
Ich habe mal eine Geschichte gemacht auf den Philippinen über diesen Crystal Meth Missbrauch auf den Philippinen. Und da war dann eigentlich der größte Erkenntnismoment, dass das natürlich, also man hat immer, wenn man darüber liest oder wenn man einen Film dazu sieht, dass die Leute so verzweifelt sind und dass sie irgendwie nichts haben und deswegen einfach sich berauschen mit Drogen, weil sie nichts haben. Aber das stimmt nicht. Mit den Leuten, die ich auf den Philippinen kennengelernt habe, die haben immer gesagt, du, ich muss Crystal nehmen, damit ich meine Familie ernähren kann, genau. Damit ich 20 Stunden Taxi fahren kann.
Das ist auch, glaube ich, warum Thailand so krass eben, das hat auch die ganzen Taxifahrer, also auf dem Festland, 100%ig Crystal Meth, weil die fahren auch ihre 20-Stunden-Schichten.
Ja, ist auch geil und sicher auf jeden Fall.
Und mit den 20-Stunden-Schichten, da verdient jemand vielleicht 10.000 Baht im Monat, das sind was, 250 Euro?
Ja, Taxifahren in Thailand ist erschreckend günstig. Wenn man diese Liste mal am Sitz hinten sieht und irgendwie so, 700 Kilometer kosten irgendwie so 35 Euro.
Ja.
So einmal durch Thailand fahren.
Und dann muss der Taxifahrer die Hälfte auch noch demjenigen geben, dem das Taxi gehört.
Ja.
Das heißt, also ist klar. Also ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum Crystal Meth so krass ist, wir müssen arbeiten. Dann was gibt's hier noch? Dark Side.
Sextourismus, habe ich mich immer gefragt. Gibt es auf Kuyao Sextourismus? Nicht, weil ich das ausprobieren möchte, sondern einfach, weil ich das nicht sehe. Und Thailand hatte ja mal eine lange...
In Thailand, wir haben hier viel Sextourismus und auch diese Happy-Ending-Massages in Thailand. Auf Koh Yanoi eher nicht. Aber auf Koh Yanoi haben wir auch Prostituierte. Da gehen aber meistens nur die Thais hin. Funktioniert aber ein bisschen anders. Da geht so ein Thai, lädt die Prostituierte zum Essen ein und dann gehen sie schön essen. Für die gut. Wie so eine Escort-Dame. Und danach kommt es halt dann zum Sex. Haben wir hier, aber sonst eher nicht. Aber es schaut so aus, es ist ein bisschen im Vormarsch. So.
Aber Charlie Bar, habe ich mich gestern gefragt, waren da Prostituierte zum Beispiel. Ich war gestern da Bier trinken und habe überlegt, sind diese Personen dort jetzt Prostituierte oder einfach nur...
Die hinter der Bar?
Nee, nicht hinter der Bar, an der Bar sitzend.
Das weiß ich immer nicht. Also eigentlich
Charlie Bar selber... Liebe Hörer, liebe Hörerin, das ist jetzt lästern auf Koh Yao.
Nein, ich würde sagen, in der Charlie Bar, es gibt so manche Thai-Mädels. Also ich meine, viele Thai-Mädels verdienen Geld mit Männern. Nicht, weil sie für den Sex verlangen, sondern, das ist ein typisches Thai-Ding, haben wir hier auch ein paar Mädels. Die kommen aber nicht von unserer Insel, sondern von woanders her und wohnen aber hier. Das heißt, wenn die mit einem Typen anbandeln, jeden Tag ist halt ein anderer, machen hier einen auf, oh, ich liebe dich so sehr. 2 Wochen später schreiben sie, meine Mama ist krank, ich brauche ein bisschen Geld, kannst du mir ein bisschen Geld schicken? Und so verdienen die ihr Einkommen.
Ja.
Ja, das ist ganz normal. Ein bisschen Scam, so wie Heiratsschwindler. So.
Okay, gut, finde ich, habe ich jetzt nichts gegen. Finde ich, so eine selbstbewusste Art des Geldverdienens.
Nee, aber es ist nicht so, also Charlie Bar ganz sicher nicht, also die haben ganz sicher nicht Prostituierte da, aber ich glaube, es sind eher Mädels dann, die dann halt.
Ja.
So.
Weil es gibt hier auch keine, so kein Vergnügungsviertel. Mr. Bean hatte mir irgendwann mal einen Puff gezeigt.
Ja. Aber das ist schon lange her, ne?
Sehr lange her. Und das war hier bei dir hinten in diesem Hafengebiet.
Das war eine Karaoke-Bar. Karaoke-Bar/Puff, ja.
Ja, genau. Da haben wir auch Karaoke zusammen gesungen.
Genau.
Allerdings kann ich nicht singen. Ich mag auch kein Karaoke. Und thailändisch Karaoke kann ich schon recht nicht. Und mein Interesse an Prostitution ist relativ gering, außer wenn es beruflich ist.
Ja, was gibt's hier noch? Sicherlich Kriminalität ein bisschen.
Echt?
Ja. Also nicht unbedingt, dass Sachen geklaut werden. Vielleicht so ein bisschen mehr jetzt gerade Einbrüche durch Leute, die von außerhalb hierher kommen zum Arbeiten und Leben. Aber es ist halt schon trotzdem noch so, sagen wir mal wieder, nicht ganz so aufgeklärte Kultur. Wenn halt der eine mit dem anderen Probleme hat, kann schon sein, dass halt mal die Kanone
abknallt.
Ja, oder halt mit der Axt einmal zerschmettert. Also kann schon passieren. Passiert hier auch schon.
Ja.
Da muss man dann aufpassen, besonders auch als Ausländer, dass du teils nicht so auf die Füße trittst, so in einer ausländischen Art und Weise.
Ja, dieses grobschlächtige Deutsche auch so ein bisschen, dieses direkte, ehrliche, man sagt ja relativ frei.
Also du kannst schon direkt und ehrlich sein, kommt aber darauf an, wie du es verpackst. Und wenn du es halt dann auf Teil verpacken kannst, ist es gut. Gibt aber viele Deutsche, die ecken halt richtig groß an. Und da gibt es dann auch schon so Morddrohungen und sowas, kann schon vorkommen.
Du hast ja diesen Traum jetzt hier erfüllt. Was ist der nächste Traum?
Schauen wir mal.
Hast du eine Idee schon, die du verraten darfst?
Nee, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Es sind so viele Ideen.
Eine will ich wissen.
Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ein Traum ist tatsächlich so eine Art Community aufzumachen für Kinder auf dem autistischen Spektrum. Aber jetzt nicht, wie heißt denn das auf Deutsch?
Weiß ich nicht, sag mal das Wort auf Englisch.
Kennst du, wenn du zum Beispiel Richtung autistisches Spektrum gehst, da gibt es High Functioning und Low Functioning. Mhm. Also eher für High Functioning, also so für Asperger oder sonst irgendwas.
Diese Savants, die dann so.
Ja, aber die müssen nicht wirklich so wirklich in die Richtung sein, aber so hochfunktioneller Autismus.
Ja.
Da habe ich richtig Lust drauf. Und zwar so eine kleine Schule aufzumachen, weil besonders in Deutschland sehe ich das auch, dass da der Auffang nicht so gut ist und viele doch sehr, sehr
bizarre, du hast schon sehr bizarre Träume. Nein. Ich träume, also zum Beispiel,
ich bin auch auf dem autistischen, das ganz wieder selbst.
Okay. Ich habe ein großer Traum von mir, ist, ich möchte gerne in den Weltraum. Das ist so ein Traum, den ich habe.
Würde ich auch gerne.
Ich würde so gerne in den Weltraum.
Würde ich auch gerne, aber ich bin ja leider ein bisschen nachhaltig, ne? Weißt du, wie viel Scheiße rausgeblasen wird?
Ja, okay, das stimmt.
Nee, aber ich würde wirklich gerne in den Weltraum. Ich habe voll Bock drauf.
Leider wird man so ein bisschen bekloppt, glaube ich, wenn man im Weltraum war. Dann werden ja alle als Reisen ja. Ich habe immer das Gefühl, als Astronaut reist du in den Weltraum als Wissenschaftler und kommst dann so ein bisschen so als, was ja auch sehr gut ist, als Hippie. Hippie kommst du wieder. Also die sind ja alle so ein bisschen verstellt danach. Ja, so.
Das stimmt. Also für mich ist es entweder Weltraum oder Super Deep Sea.
Das würde ich auch sehr gerne
machen. Da habe ich voll Bock drauf.
Ich würde sagen, wir gründen eine Firma, eine nachhaltige Weltraum-Deepsea-Reisefirma.
Das wäre voll cool.
Machen wir das.
Ich habe voll Bock drauf, ja.
Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch über Träume und Thailand und diesen Traum, den du dir hier verwirklicht hast.
Danke, Tilo.
So, jetzt noch schnell eine Information für alle, die 58 Minuten lang durchgehalten haben. Es geht jetzt wieder los, 2020. Es werden wieder regelmäßig, ich versuche wieder wöchentlich, die Podcasts zu machen. Mein Vater wird auftauchen. Fuck wird bald mal auftauchen, den kennt ihr wahrscheinlich vom Schneiden der Trailer. Und auch werde ich alle Informationen bezüglich Uncovered und anderer Projekte hier in diesem Podcast bekannt geben. Bislang darf ich aber noch nichts sagen. Bis nächste Woche.